Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute geht es um die Neuheiten für die Saison 2022, also für die kommende Saison. Und dazu habe ich André Schmidt, den Redaktionsleiter des Mountainbike-Magazins, eingeladen. Hallo André.
Hallo.
Und Lukas Hoffmann, unseren Online-Redakteur und bisschen Race-Experten. Hallo Lukas.
Hi zusammen.
Ja, erste Frage. Neuheiten. Gibt es Neuheiten überhaupt? Weil, um es zu den Zuhörern zu erklären ein bisschen, wir erleben gerade eine etwas umgestaltete Messelandschaft für die Mountainbike und generell Fahrradbranche sind ja die Messen immer ein wichtiger Anlaufpunkt für Neuheiten gewesen. Das sind sie auch hoffentlich nach wie vor, aber aktuell findet eine Verlagerung statt. Die Eurobike zieht um nach Frankfurt. Es gibt andere kleine Messen, die nebenher aufpoppen und daher die Frage, was habt ihr an Neuheiten und wir konzentrieren uns heute, Achtung, Achtung, auf die Biobikes, also Räder, die von Muskelkraft angetrieben werden. Was habt ihr da an Neuheiten gesehen? Erstmal, André, was würdest du sagen? Was ist dir ins Auge gesprungen?
Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Es gibt tatsächlich weniger, als es in all den Jahren davor gab. Das hat ein bisschen was mit der veränderten Messelandschaft zu tun oder es hat vor allem damit zu tun, dass die Eurobike bei weitem nicht mehr die Bedeutung hat, die sie mal hatte, als Neuheitenmesse einfach. Also schon in den Jahren oder schon in den letzten Jahren hat sich das sehr verschoben, dass viele Hersteller einfach ihre Neuheiten völlig losgelöst von Messen präsentiert haben. Jetzt haben wir gerade so ein bisschen Messe-Chaos quasi gehabt mit einer Eurobike, die nochmal in Friedrichshafen stattgefunden hat, mit einer Eurobiko oder Eurobiko, die im Sommer in Frankfurt war, die jetzt dann im nächsten Jahr sich zusammenschließt mit der Eurobike und mit der IAA Mobility, die jetzt, ja, ich glaube, gestern in München zu Ende gegangen ist und wo auch zwei Hallen für Radhersteller reserviert waren zum ersten Mal in der Geschichte der IAA. Und ja, das hat natürlich auch schon mal für so ein bisschen durcheinander gesorgt. Sorry. Vor allem ist es aber die aktuelle Produktions- und Lieferproblematik, die Hersteller zurückhaltend machen lässt, was Neuheiten angeht. Weil ganz viele Sachen sind einfach von der Saison 2021 immer noch gar nicht beim Endkunden gelandet. Ganz viele Menschen warten noch auf ihre Räder, warten auf ihre Parts. Und ich glaube, da sind die Hersteller gerade ein bisschen vorsichtig, jetzt ganz, ganz viele neue Sachen zu zeigen, wenn die alten noch gar nicht da sind. Und auch bei der Produktion von Neuheiten sind halt gerade Lieferketten zusammengebrochen. Das heißt, vieles, glaube ich, was die Hersteller an Neuheiten jetzt schon für dieses Jahr geplant hatten, wird sich einfach verschieben und wird vermutlich erst 2022 dann wirklich gezeigt werden. Von daher war das alles noch ein bisschen überschaubar bislang, ja.
Und die Entwickler, die ja, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer gar nicht wissen, die denken ja eigentlich so 4 Jahre, sagt man grob im Voraus, die machen jetzt alle ein Jahr lang Urlaub, oder?
Ich gehe mal davon aus, dass die schon weiterdenken. Aber am Ende sind auch die gezwungen, gerade natürlich sich den Gegebenheiten anzupassen. Also vielleicht geht es dann auch bei denen erstmal um mehr Modellpflege als um jetzt die allerneueste Innovation. Und wir haben halt in der ganzen Radindustrie ungefähr 1 Jahr verloren. Und das kommt auch nicht wieder zurück. Das heißt, so ein bisschen hat das Ganze jetzt schon einen Stau, also quasi auch einen, nicht nur einen Produktionsstau, sondern vermutlich auch einen kleinen Innovationsstau. Was aber nicht schlimm ist, in der Radbranche gibt es mehr als genug Innovationen. Ich glaube, uns wird da nicht langweilig.
Würde man sagen, ursächlich alles auf Corona zurückzuführen und die Lieferkettenproblematik oder
ganz kurz, ja. Also das würde den, da müssen wir, glaube ich, noch einen neuen Podcast mal zu machen. Das wird jetzt hier den Umfang absolut sprengen. In möglichst wenigen Worten, ja, das liegt an Corona und zwar an vielen Dingen. Das liegt zum einen daran, dass durch Corona viel mehr Menschen den Weg zum Fahrrad gefunden haben. Der Fahrradmarkt boomt. Es wurden nie so viele Fahrräder verkauft wie im letzten Jahr. Die Nachfrage ist brutal. Auf der anderen Seite kann die Industrie aber nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird. Und das liegt nicht nur daran, dass die jetzt irgendwie faul auf der Haut liegen. Ganz im Gegenteil, jede Firma produziert bis zum geht nicht mehr. Es liegt daran, dass Dinge fehlen. Es fehlen Rohstoffe, es fehlt Aluminium oder Aluminium wird unglaublich teuer gerade. Es fehlen Container, weil China sich abschottet und die komplette Containerlogistik gerade auf den Kopf gestellt wird. Es fehlen Fachkräfte. Du kannst eine neue Firma zwar in China irgendwie schnell auf die Beine stellen, dann hast du aber noch lange nicht 1000 Arbeiter, die dir Bremsscheiben bauen. Es fehlt oft an Kleinigkeiten. Also das ist vor allem bei allem, was Elektronik am Rad betrifft. Das kann der Tacho sein, das kann aber auch das komplette E-Bike sein. Da haben wir gerade aktuell eine riesige Halbleiterkrise. Das heißt, es fehlen Mikrochips. Das sind oft kleine Teilchen, die kosten 1 Cent. Aber wenn das eine kleine Teilchen da ist, kriegst du halt das große Produkt am Ende nicht fertig. Und das ist das große Problem, was gerade herrscht. Und was damit Corona auch nochmal hinzukommt, sind Werksschließungen durch Lockdowns. Da sind gerade die Länder in Südostasien sehr rigoros. Wenn da Lockdown in dem Land ist, dann sind da auch sämtliche Fabriken zu. Das hat zum Beispiel in Malaysia ein Shimano-Werk getroffen, was die Bremsscheiben für Shimano herstellt. Also gab es auf einmal von heute auf morgen keine Bremsscheiben mehr. Und das waren wahrscheinlich am Ende der Wochen Zehntausende. Das heißt, dass Zehntausende von Fahrrädern nicht fertig werden konnten, weil die auf 2 Bremsscheiben warten. Und so ist alles... so ist alles da irgendwie ins Stocken geraten. Also diese sogenannten Supply Chains, die Lieferketten sind zusammengebrochen. Und das wird noch ganz schön dauern, bis das wieder geflickt wird. Letzter Satz betrifft nicht nur die Radindustrie natürlich. Ja, die Radindustrie hat es ganz extrem getroffen, weil eben auch da auf einmal die Nachfrage so groß war. Aber jeder, der gerade versucht, ein Haus zu bauen, kennt das von anderer Seite. Also so ein bisschen Bauholz hat inzwischen die Preise von Mahagoni. Und die Autoindustrie wird die nächste sein, die das trifft, weil auch denen die Rohstoffe ausgehen, weil die Halbleiter fehlen. Also kurzum.
Bei denen ist es auch tatsächlich schon so, dass die auch nicht weiterbauen können, weil eben
genau, die Halbleiter... Genau, da ist es teilweise auch schon so. Also kurzum, wir sind halt in einer immer noch globalen Krise und das führt dann, jetzt um zu unserem Thema endlich zurückzukommen, das führt dazu, dass es weniger Neuheiten gibt für 2021, 2022, als es in den Jahren davor gab.
Aber man muss trotzdem nicht die Sorge haben, dass wenn man sich jetzt für ein Bike der neuen Saison interessiert, dass es dann ein alter Hut ist in einem Jahr, weil dann sozusagen das nächste Bike direkt vorgestellt wird. Die Supply Chain sorgt dafür, dass es sozusagen aktuell bleibt, obwohl es dann später kommt.
Genau, es verschiebt sich vermutlich alles einfach weiter nach hinten. Also auch genau das, was du am Anfang sagtest. Innovation, neue Produkte, 3-4 Jahre im Voraus denken. Das ist halt jetzt einfach alles nochmal ein Jahr mehr.
Aber nichtsdestotrotz haben wir ja was gesehen. Wie sieht's denn bei den Biobikes, also bei den klassischen Mountainbikes aus? Gibt es sie nach wie vor? Gibt es Neuheiten in dem Bereich? Oder ist die Neuheit, dass das Biobike jetzt sozusagen ausgestorben wird?
Ich dachte, Lucky grätscht gleich mit seiner großen, mit der vielleicht wichtigsten Neuheit ein, aber dann moderiere ich ihn quasi an. Nein, es gibt auf jeden Fall noch neue Biobikes. Klar, der Druck auf EMTB ist nochmal viel, viel größer. Da kommt einfach auch noch mehr Neues. Da wird einfach auch mehr verkauft. Es werden in Deutschland inzwischen circa 5 bis 6 Mal so viel E-Mountainbikes verkauft wie Mountainbikes. Das heißt natürlich, dass da auch viel mehr Entwicklung reinfließt gerade. Nichtsdestotrotz, Biobike bleibt wichtig, Biobike wächst auch wieder ein bisschen und es gibt spannende Neuheiten und ich glaube, die wichtigste präsentiert der Lucky jetzt.
Bühne frei für Lukis, Licht an. Spot, Licht aus, Spot an. So.
Los geht's. Nee, wir hatten ja dieses Jahr auch eine kleine Verschiebung und zwar die Olympischen Spiele, die 2021 jetzt stattgefunden haben, weil sie letztes Jahr durch Corona nicht stattfinden konnten. Und da haben natürlich alle Mountainbiker so ein bisschen auf den Cross-Country-Sport geschaut. Unter anderem auch auf Nino Schurter, der natürlich seine Olympia-Goldmedaille verteidigen wollte. Kleiner Spoiler, er hat es nicht geschafft. Aber wahrscheinlich haben es mittlerweile alle hinbekommen. Aber extra für dieses Rennen hat er von seinem Sponsor Scott ein neues Rad bekommen. Das legendäre Spark, was wahrscheinlich, ja, was jedem Mountainbiker irgendwie ein Begriff ist. Und ja, diese Neuheit, die hat es ganz schön in sich gehabt. Da gab es extrem viel zu erzählen oder gibt es extrem viel zu erzählen zu dem Rad. Ja, weil der Knaller war sozusagen, dass der komplette Dämpfer, es ist ein Fully, in das Sitzrohr gewandert ist. Der ist jetzt komplett unsichtbar. Viele kennen es wahrscheinlich noch von der kleinen Schweizer Marke Bolt, die Scott tatsächlich vor ein, zwei Jahren gekauft hat, damit auch das Patent. Und das sieht natürlich mega heiß aus, wenn man keinen Dämpfer mehr sieht. Es ist ein sehr futuristisches Rad, und hat auch diverse andere technische Schmankerl. Steht zum Beispiel auf 120 mm Federweg vorne und hinten. Das ist ein totales Novum im Race-Segment. Normalerweise waren da immer klassische 100 mm vorne und hinten angesagt. Ist so ein bisschen die Entwicklung, wo die Rennkurse hingehen. Alles wird technischer, alles wird härter zu fahren für die Athleten. Und deswegen wollen die modernere Räder mit mehr Federweg, flacheren Geometrien. Und genau das ist letztendlich, was beim Spark rausgekommen ist. Also ein sehr, sehr modernes Racebike, was es eigentlich auch schon immer war. Und jetzt hebt das so, das Spark so alles ein bisschen aufs nächste Level.
Jetzt werden unsere treuen Zuhörer natürlich wissen und sagen, hey, dazu habt ihr doch schon einen Podcast gemacht, sogar mit einem Zitat vom Nino. Wichtig, wie gesagt, Spark 120 mm. Gibt es andere Bikes, auf die das sozusagen abgefärbt hat, dieser Trend zu mehr Federweg im Cross-Country-Segment, der dann ja auch schon zu einem Down-Country-Segment fast schon mutiert? Oder würdest du sagen, das Spark ist noch kein Down-Country-Bike?
Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil tatsächlich das Spark so ein bisschen diesen Down-Country-Begriff aufgeweicht hat. Also um nochmal kurz auszuholen, Down-Country, dieses wunderschöne Kunstwort, wo wir auch viele Leserbriefe bekommen, die sagen, sag mal, was ist denn das für eine behämmerte ein behämmertes Wort, setzt sich ja so ein bisschen aus Downhill und Cross-Country zusammen. Sprich, wir haben aus den Cross-Country-Bikes, die früher immer rein auf Vortrieb gemacht waren, jetzt ein bisschen bergab potentere Räder gemacht. Haben eine längere Gabel drin, haben eine Variosattelstütze, ein bisschen griffigere Reifen. Genau, das war eigentlich die Grundidee. Und jetzt kam dieses Spark und hat 120 mm Federweg auch in den Cross-Country-Bereich gebracht und hat all diese Sachen so ein bisschen mehr in den Rennbereich verschoben. Ich glaube, dass das Spark jetzt so ein bisschen der Auftakt sein wird, was in den nächsten Jahren kommt, was die anderen großen Hersteller alle machen, dass es sich ein bisschen in die Richtung verschieben wird, dass neue Cross-Country-Räder demnächst mit 120 mm Federweg und flacheren Geometrien kommen und sich dann diese Down-Country-Nummer, die jetzt so ein bisschen vielleicht auch eine Zwischenlösung war, auflösen wird. Also, dass demnächst dieses Kunstwort weg ist, und alle Cross-Country-Räder sozusagen mit 120 Millimetern gesetzt sind. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es kam jetzt noch kein reines Rad in die Richtung heraus, aber ich denke mal, in den kommenden Neuheiten, was alles so kommen wird, wird es immer mehr in Richtung 120 Millimeter Federweg gehen und die 100 Millimeter langsam, aber sicher aussterben. Kleine Klammer auf, für Marathon-Racer sind 100 Millimeter immer noch das Richtige. Aber für so Cross-Country-Fahrer, die auch mal irgendwie einen Sprung mitnehmen oder vor allen Dingen auch Leute, die auf der Feierabendrunde es gerne mal auf dem Trail laufen lassen, aber trotzdem noch ein vortriebsorientiertes Rad wollen, für die wird 120 mm, denke ich, die Zukunft sein.
Gibt's denn noch Marathon-Bikes?
Ja, tatsächlich, ja. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, die 100 mm, nur weil das Spark jetzt dieses Jahr meint oder weil Scott meint, jetzt alle auf 120 mm Räder setzen zu wollen, heißt das ja nicht, dass alle anderen Hersteller diese Philosophie teilen. Es gibt nach wie vor natürlich auch Hardtails, sind dies ja natürlich auch spannende Modelle rausgekommen, die mit 100 mm klassisch immer noch auf den Markt kommen. Also das wird jetzt nicht nur, weil ein Rad oder eins der bekanntesten Cross-Country-Räder mit dem Spark, nur weil das jetzt so kommt, auf einmal alle so mitmachen. Ich denke aber natürlich, dass es so einen kleinen Trend ausgelöst hat und dass es in die Richtung deswegen gehen wird.
Ich bin mir da sogar relativ sicher, weil es gibt immer wieder so Räder, die einfach auch für die anderen Hersteller dann den Weg zeigen. Das ist das Spark im Cross-Country-Bereich, das ist ein Stumpjumper im Trail- und All-Mountain-Bereich. Also das sind einfach Räder, die, wenn die neu rauskommen, einfach immer einen Schritt weiter sind, als der Rest bis dahin war. Und der Rest zieht danach. Und Ich denke auch, dass sich das Cross-Country wirklich Down-Country wieder schlucken wird, also dass wir diese Zwischenkategorie schon wieder halb los sind. Wird sicherlich noch ein, zwei Jahre dauern, bis dann eben auch ein Specialized Epic nachzieht, bis Trek nachzieht, bis Kendall Scalpel, also bis so ganz diese ganzen anderen legendären Race-Fullies quasi nachziehen. Aber dann werden wir da bei 120 mm sein. Vielleicht bei 120, 110. Das Schrauben muss man mal noch ein bisschen abwarten. Also viele Hersteller tendieren ja gerade auch dazu, hinten ein bisschen weniger Federweg zu verbauen als vorne. Könnte also gut in diese Richtung gehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann wiederum so eine kleine Renaissance des Hardtails bedeutet, weil eben derjenige, der dann doch wirklich nur 100 mm Federweg haben will, der es wirklich absolut leicht und vortriebsorientiert haben will, der wird dann vielleicht im Cross-Country-Fully-Bereich schon gar nichts mehr finden. Der muss dann wieder Richtung Hardtail schielen. Und auch da passiert ja auch ein bisschen was. Also da wurde ja zum Beispiel der Olympiasieg bei den Frauen ja auch nicht auf einem klassischen Hardtail gewonnen, sondern ja auf einer Art Softtail. Und vielleicht geht auch da wieder so ein bisschen die Reise hin. Zeigt sich auch so ein bisschen daran, dass da auch einige Hersteller gerade gar nichts Neues zeigen, obwohl die Räder eigentlich dran wären, so rein von ihren Jahresrhythmen her. Also ich glaube, da hirnen gerade noch ganz schön viele, was da passiert. Und noch ein Wort zu diesem Thema 120 oder überhaupt, alles wird so ein bisschen noch wieder abfahrtslastiger. Was auch darauf hindeutet, ist der Weg von Fox, dass Fox quasi die ikonische 32 mm Gabel jetzt so langsam aber sicher aus dem Programm verschwinden lässt. Mhm. Das heißt, da kommt auch die Fox 34, die ursprünglich ja mal so aus dem All-Mountain-Segment kommt, die wird immer mehr zu einer Cross-Country-Gabel und wird mit 34 mm Standrohren dann halt wirklich auch in Cross-Country-Race-Bikes verbaut, was früher undenkbar war, dass da so eine fette Gabel drin sitzt, aber das wird damit sicher die Zukunft sein.
Genau. Außerdem, um das noch kurz abzuschließen, vielleicht das Thema, kommen auch immer mehr, ich sag mal, auch Teile raus, die ja für einfach mehr Bergabspaß sorgen, speziell im Cross-Country oder Down-Country-Bereich. Also alle Vario-Sattelstützenhersteller scheinen dieses Jahr auf den Trichter gekommen zu sein, dass sie nochmal ein leichteres Modell von ihren Vario-Sattelstützen rausbringen wollen, zum Beispiel eine Fox Transfer SL. Aber auch diverse Reifenhersteller gehen jetzt so in die Downcountry-Nummer. Ich nenne mal den Schwalbe Wicked Wheel so als Beispiel. Also da passiert doch relativ viel in der Kategorie und es geht doch immer noch mehr auf mehr Spaß bergab.
Du hattest gerade das Softtail in Anführungsstrichen. Das ist ja das Trek Superkaliber von Yolanda Neff angesprochen. Wie viel Federweg hat das hinten? Sind das 60 mm?
Genau, 60, ja.
Ah ja, okay.
Optimistische 60.
Optimistisch, okay. Also 50 plus 10 Durchschlagschutz, so ungefähr.
So in etwa wahrscheinlich.
Mhm, ja. Aber nun gibt's ja auch Leute, die sagen, okay, also und mir selbst geht's ja auch so, wenn ich mir einen Cross-Country-Kurs der Gegenwart angucke, dann ist der Begriff Down-Country total berechtigt und ich kann mir trotzdem auch vorstellen, dass viele, meinetwegen auch unserer klassischen Leser, sagen, ich möchte eigentlich nur hochfahren und runter fahre ich Schotterpiste oder mancher sagt das vielleicht. Dafür wäre dann so ein Softtail auch geeignet?
Ja, mit Sicherheit. Am Ende ist da jedes Rad ja eigentlich auch für geeignet. Es kommt ja immer ein bisschen darauf an, wie leicht möchte ich es haben. Und da ist natürlich der Trend nach wie vor schon da, dass die Leute leichte Räder haben wollen, obwohl sie die Industrie, oder nicht der Trend, ist ja so das Problem da, dass die Leute leichte Räder haben wollen, die Industrie sie aber eigentlich gar nicht mehr liefert. Alle Räder werden rundum schwerer, also auch das neue Spark wiegt mit Sicherheit mehr als das alte.
Ja, ja, auf jeden Fall.
So was gab es früher über Jahrzehnte nicht. Da war das Nachfolgemodell war immer leichter als das davor. Hm. Und da geht es natürlich gerade in allen Ecken und Enden von weg. Und das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da nochmal so ein bisschen ein Gegentrend kommt. Oder dass wirklich ganz viele eben mit diesen neuen Cross-Country-Bikes einfach auch glücklich werden, weil sie sagen, hey, 120 mm Federweg reicht mir. Ich brauche kein Trailbike mit 130, 140. Die sind mir zu schwer. Warum nicht? Dann kriegt man da ausgezeichnete Räder, die vielleicht für Cross-Country-Rennkurse gebaut wurden, die aber ja auf der Alpentour oder auf der Mittelgebirgstour genauso gut funktionieren oder vielleicht sogar noch viel, viel, viel besser funktionieren.
Aber natürlich einen gewissen Preisnachteil haben, ne? Weil so im Vergleich zum klassischen Tourer sind das ja schon eher teure Bikes.
Ja, wobei die High-End-Modelle, aber Selbst das Spark geht schon bei ziemlich sozialverträglichen Euros los, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, genau, bei 2.399 Euro. Und darauf spannend, die komplette Technologie gibt es auch mit Aluminiumrahmen. Bedeutet, auch dort ist dann der Dämpfer im Rahmen versteckt. Das finde ich auch echt cool, dass Scott das direkt dann zum Launch dieses ja tollen Rades direkt mit vorgestellt hat, dass man jetzt nicht darauf angewiesen ist, die richtig teuren Räder zu kaufen, wo es voll wehtut, sondern wie gesagt, dass man auch ab 2.400 Euro natürlich dann ein bisschen schwereres Rad gibt und bekommt und es auch in manchen Dingen ein bisschen einfacher ist und weniger glamourös, aber letztendlich ist es das gleiche Rad mit der gleichen Geometrie und da hat man auch auf jeden Fall richtig was oder bekommt man richtig was fürs Geld.
Die klassischen Trailbikes 120 mm haben ja heute eigentlich, die klassischen Tourenfullies haben ja heute eigentlich eher 140 oder 130 mm. Gibt es in dem Bereich auch Neuigkeiten?
Also, sehr wenig. Also es gibt noch tatsächlich eine Variante des Sparks nochmal, aber dann sind wir schon wieder da, die mit 130, 120 mm Federweg so in die Richtung geht. Ansonsten ist da jetzt wenig passiert. Auch im All-Mountain-Segment nicht ganz so viel. Wo es nach wie vor wieder so ein bisschen kracht, ist dann im Enduro-Segment. Das liegt aber vor allem an zwei technischen Neuerungen. Komme ich gleich mal noch zu. Aber vielleicht hat Luki ja noch was mir im Trail- und All-Mountain-Bereich irgendwie entfallen ist.
Naja, also ich glaube, nur partmäßig würde mir da jetzt was einfallen. Also Fox hat ja dieses Jahr, haben wir schon eben angesprochen, relativ viel an ihren Gabeln gemacht. Unter anderem ist auch die typische Tourengabel, die 34, neu gekommen. Ich denke, das ist nochmal eine ziemlich coole Sache. Und was auch in den Part-Segment geht, das ist zwar nicht mehr so ganz brandneu, aber jetzt kommen die ersten Räder eben damit heraus. Das ist die SRAM GX Access. Die elektronische Funkschaltung von SRAM ist mittlerweile auf einem bezahlbaren Niveau angekommen, sage ich mal. Also die GX ist ja immer so die Mittelklasse-Gruppe von den Amis. Und damit ist jetzt dieses elektronische Schalten auch in der Preisklasse von Rädern, ich sag mal so 4.500 Euro, vielleicht sogar teilweise ein bisschen drunter angekommen. Und ich denke, das ist auch eine coole Neuheit, dass man jetzt auch solche echt Hightech-Produkte zu einem bezahlbareren Preis bekommt. Und das wird, denke ich, für nächstes Jahr auch extrem viele Räder geben, die eben mit dieser GX Access kommen.
Was heißt bezahlbar? Hast du einen Gruppenpreis im Kopf?
Die ganze Gruppe kostet, glaube ich, so knapp 1.000 Euro, ein bisschen drüber. Also ich rede jetzt vom Internetpreis. Ein Upgrade-Kit, wo man quasi hinten, also angenommen, man hat schon eine Eagle-Gruppe, eine mechanische, dann gibt es von SRAM sogenannte Upgrade-Kits, besteht dann aus dem Shifter, beziehungsweise jetzt Controller genannt, also ihr merkt schon, es geht in die Computerrichtung und eben dem elektronischen Schaltwerk. Und ich glaube, da sind wir jetzt so bei knapp 500 Euro. Teilweise gibt es auch ganz gute Angebote im Netz. Also es ist natürlich immer noch viel Geld, aber es ist natürlich sehr, sehr faszinierend, so ein technisches Bauteil. Und ich denke, da wird es jetzt viele Leute auch geben, die sich jetzt vorstellen können, sich da doch nochmal ein kleines Upgrade am Rad zu gönnen oder vor allen Dingen jetzt auch bei einem Neuradkauf zu sagen, hey komm, ich gebe nochmal ein bisschen mehr Geld aus oder nehme mehr Geld in die Hand und gönne mir so ein elektronisches Schaltwerk.
Ja, es wird vor allem im Bereich Kompletträder bezahlbar werden. Also momentan, wenn du ein Komplettrad mit SRAM Access haben willst, das ist dann entweder XR1 Access oder XX1 Access. Mein Gott, wer hat sich das denn aufgehört? Dann bist du ja irgendwo in der 7.000, 8.000 Euro Liga oder im Bereich E-Bike dann irgendwo in der 13.000 Euro Liga. Also das ist ja dann die absolute Spitze des Eisberges preislich, wo überhaupt die Hersteller diese Gruppen verbauen. Und das werden die sich fürs nächstes Jahr überlegen, weil das ist ein Alleinstellungsmerkmal vielleicht, wenn du so ein Rad, sagen wir jetzt mal ein Fully in der 3000 Euro Liga mit GX Access anbietest. Das hast vielleicht nur du und da hat der Handel was zu erzählen, der kann das super zeigen irgendwie im Geschäft. Also ich glaube, dass da ganz schön viele Räder mitkommen werden, die das dann wirklich am Rad haben. Und ja, also unsere Erfahrungen damit sind ja auch durch die Bank weg. Ja, ganz ausgezeichnet. Also es macht wirklich Spaß und
sozusagen ein bisschen Elektronik für den Nicht-E-Biker ist ja auch mal eine schöne Wendung.
Genau.
Wie sieht's da mit Shimano's DI2 aus? Die ist eher unterrepräsentiert.
Ja, die ist ja eigentlich nicht mehr existent. die wurde, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es inzwischen jetzt her ist.
2015 kam es ursprünglich, glaube ich.
Ja, 6 Jahre. Also schon über 5 Jahre her, dass sie präsentiert wurde. Sie wurde dann nochmal von der XDR auf XT-Level runtergezogen oder erweitert. Aber dann ist nichts mehr mit dieser Gruppe passiert. Sie wurde nicht mehr weiterentwickelt. Sie wurde nicht mehr auf 12-fach weiterentwickelt. Sie blieb bei Kabeln und während SRAM auf Funk gesetzt hat. Ich kenne kein einziges Rad mehr, wo diese Schaltung jetzt, Stand heute, noch verbaut werden würde. Aber wir haben ja so eine interne, oder in der Industrie gibt es quasi eine Shimano XTR-Uhr. Und wenn man die immer auf 5 Jahre stellt, dann landet man im Jahr 2022 und kann sich denken, dass da eine neue XTR kommt.
Vor allen Dingen haben wir auch schon gesehen, um da kurz einzugrätschen, bei unseren Kollegen vom Rennradbereich bei der Roadbike ist sie jetzt schon angekommen, die Dura-Ace-Gruppe. Also bei den Rennrad-Kollegen ist jetzt eine neue Schaltung rausgekommen. Das ist die Top-Schaltung im Rennradbereich und dort wurde auch auf 12-fach gebracht und hat auch eine neue DR2-Technik bekommen, die so halb kabellos ist. Und ja, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dann können wir eigentlich fast davon ausgehen, dass sowas in die Richtung wahrscheinlich auch 2022 dann für Shimano an den Start geht.
Und es gibt ja Menschen, die im Internet nach Patenten fahnden. Ist gar nicht so schwierig. Man muss, glaube ich, trotzdem die Zeit dafür haben. Und da sind ja schon einige dieser Menschen, die dann vielleicht auch ein bisschen radaffin sind, über so diverse Patentanmeldungen von Shimano gestolpert. Und ja, so wie Lucky gesagt hat, man kann da eins und eins zusammenzählen. Da wird etwas kommen von Shimano, was eine elektrische Schaltung am Mountainbike sicherlich nicht unähnlich ist.
Also könnte man jetzt auch mal, meine Frage wäre jetzt gewesen, okay, SRAM traut sich jetzt auch auf das sozusagen etwas spekulative Segment elektronische Schaltung. Meint ihr denn, das setzt sich durch? Aber wenn jetzt sozusagen vielleicht zu erwarten ist, dass Shimano möglicherweise auch, wir bleiben hier im Konjunktiv, mit einer neuen elektronischen Schaltung kommt, dann scheinen sie ja auch einen Trend oder einen Bedarf zu sehen, das da nachzuziehen. Also ja, wenn man jetzt sagt, ich kaufe mir eine elektronische Eagle-Schaltung, investiert man dann höchstwahrscheinlich gut? Was würdet ihr sagen?
Ja, ich glaube, da kann man bei SRAM gar nicht mehr sagen, die trauen sich da irgendwie aufs Glatteis oder so. Das ist schon etabliert. Also es hat aufgrund des hohen Preises bislang noch nicht die Durchdringung im OEM-Markt gefunden. Was aber auch ganz normal ist, das ist bei neuen sehr spektakulären Technologien immer so. Die kommen halt auf dem Top-Level, sind entsprechend teuer, sind am Ende halt dann noch nicht wirklich überall. Aber die Tatsache, dass das jetzt wirklich auch bezahlbar, wirklich gut bezahlbar ist und wie gesagt exzellent funktioniert, da habe ich überhaupt keine Zweifel mehr dran, dass sich das durchsetzt.
Weil bei Shimano war es ja auch so, die XT, die hat dann glaube ich so roundabout 1500 Listenpreis gekostet, war aber halt mit Kabeln, dafür war der Akku halt sehr, sehr stark, aber okay, dann nehmen wir das einfach mal.
Ich denke auch, es wird kommen. Also es ist noch nur eine Sache der Zeit. Und ja, letztendlich muss man aber sagen, muss das jetzt alles unbedingt sein? Also es ist natürlich ein Faszinationsthema, es macht super Spaß. Aber es heißt natürlich noch lange nicht, dass manuelle Schaltungen irgendwie jetzt gar nicht mehr fahrbar sind, um Gottes Willen. Die funktionieren genauso gut, man muss sich um Akku weniger kümmern. Ich glaube, es ist einfach so ein Faszinationsthema. Ich meine, warum lieben wir unseren Sport so? Weil man extrem viel an seinem Rad schrauben kann, ja, auch coole Sachen einfach machen kann und es einfach Technik ist, die begeistert. Und da ist so eine Axis oder generell eine elektronische Schaltung, ob DR2 oder Axis, natürlich ein super, super cooles Thema. Und ich denke, allein deswegen wird es da vielen Leuten unter den, wird sie einfach jucken und sagen, komm, ich gönne mir jetzt sowas mal. Das ist einfach extrem coole Technik.
Und wie du gerade so schön sagst, gar nicht fahrbar. Wir wissen ja, der Podcast heißt Alles ist fahrbar. So dementsprechend sind auch nach wie vor mechanische Schaltungen fahrbar. Okay, dann würde ich das einfach mal aus dem Bereich zu Parts registrieren und frage den André. Du hast ja gerade das Thema Enduro angesprochen und zwei wichtige Neuerungen. Ich tippe mal, es geht dabei um einerseits Mallet und andererseits High Pivot. Habe ich richtig geraten?
Richtig geraten, ja.
Sehr gut. Wir haben uns nicht abgesprochen.
Ja, das sind zwei Dinge, die witzigerweise aus zwei unterschiedlichen Richtungen in das Enduro-Segment jetzt so ein bisschen reinpreschen. Also das Thema Mallet, also Mix-Laufradgrößen. Mallet kommt übrigens aus dem Amerikanischen und vom Mallet Haircut. Also das ist quasi die Fokuhila Amerikas. Und ja, das ist so ein bisschen sinnbildlich halt, dass das Rad dann so ein bisschen gekippt steht. Egal. Also wir reden von einem Laufradmix, 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten. Da wird seit Jahren mit rumexperimentiert, hat sich nie so richtig durchgesetzt, bis auf jetzt so seit ein, zwei Jahren im EMTB-Bereich. Da hat das jetzt dann doch so ein bisschen so ein Bang gegeben, immer mehr stellen darauf um. Daraufhin hat man das dann auch immer stärker im Bio-Bereich versucht. Also hier kommt sogar mal eine Entwicklung aus E zurück dann quasi. Und zumindest im langhubigen Bereich scheint das dann doch ganz gut zu funktionieren. Vorteil ist natürlich einfach, ich kriege relativ viel Federweg in mein Heck und habe trotzdem noch relativ kurze Kettenstreben und vor allem relativ viel, ich sag's jetzt mal, platt Arschfreiheit. Also ich kann gut hinter den Sattel kommen. Also und deswegen setze ich das gerade so ein bisschen oder drängt das so gerade so stark in den Enduro-Bereich. Also ich kriege einfach so ein bisschen so ein Motocross-ähnliches Fahrgefühl. Manche nennen den Mix daher auch MX. Mhm. Ich kann buchstäblich so ein bisschen mit dem Hinterrad leichter wedeln. Alles ist ein bisschen kompakter hinten. Ich komme besser hinter den Sattel. Ja, und da gibt's doch eine ganze Reihe jetzt von Bikes, die eben mit Mallet für 2022 kommen werden. Und wo man jetzt auch sagen muss, jetzt haben es die Hersteller auch verstanden. Das war so ein bisschen das Problem, als da am Anfang mit experimentiert wurde, hat man die Geometrie nicht richtig angepasst. Und dann hat man so ein Shopper-Gefühl. Und das ist natürlich was beim Bergauffahren vor allem unglaublich nervt, was auch beim Kurvenfahren nerven kann. Und jetzt sind die Geometrien wirklich extrem gut angepasst. Die sind wirklich so von Anfang an schon entworfen, dass da hinten ein kleines Rad drin ist und vorne ein großes. Optional vielleicht noch mit der Möglichkeit, hinten umzubauen. Aber hinten umzubauen heißt nicht einfach kleines Rad raus, großes Rad rein. Das funktioniert nicht. Sondern das funktioniert dann nur mit Flipchips, mit vielleicht einer anderen Dämpferumlenkung. Also man muss da schon dann am Hinterbau ein bisschen was ändern.
Hast du ein Rad, wo du jetzt sagen würdest, das sticht für dich so heraus und ist besonders spannend im Bereich Mallet-Design oder Mallet-Laufrad?
Oh, müsste ich jetzt tatsächlich auch mal ein bisschen nachgucken. Ich habe es jetzt nicht so wirklich vor Augen. Mhm. Lucky hat, glaube ich, unsere Pressemappen vorliegen. Vielleicht kann er parallel schon mal ein bisschen gucken.
Ja, sehr gerne. Also es gibt da diverse, die das jetzt in die Richtung gehen. Gerade die Woche rausgekommen ist das Obea Rallon. Dort kannst du, wie André schon gesagt hat, umbauen. Ziemlich cool ist dort, dass du ab Werk oder wenn du das Rad kaufst, zwei verschiedene Dämpferanlenkungen bekommst und dann kannst du es dir quasi so ein bisschen überlegen, wie du das Rad aufbaust. Wenn du sagst, boah, ich will jetzt mal Mallet eben ausprobieren. Ich habe mir eigentlich einen 29er vorne hinten gekauft, aber ich will Mallet ausprobieren. Dann kannst du innerhalb weniger Minuten, unser Testfahrer Dennis Reinhardt ausprobiert auf der Präsentation. Er hat knappe 10 Minuten gebraucht. Ja, dann baust du es einfach um, andere Dämpferanlenkung rein, neues Laufrad hinten rein und ab geht die Post. Und das finde ich auch gerade cool, wenn man ein Rad haben will, wo man verschiedene Einsatzbereiche hat. Vielleicht fahre ich irgendwie mal, keine Ahnung, eine Woche in Urlaub und will da Mallet im Bikepark haben oder da ist es sehr, sehr steil, da brauche ich mehr Freiheit, wie André schon gesagt hat. Wenn ich in Steilpassagen fahre, dass ich eben nicht mit meinem Hintern auf dem Hinterrad schleife, weil es zu steil wird, dann baue ich es eben um. Und keine Ahnung, im Mittelgebirge in Deutschland, wo ich vielleicht auch mal eine Tour fahre, da fahre ich vorne und hinten 29. Also da gibt's, wie gesagt, diverse Räder, die in die Richtung kommen. Unter anderem auch das Santa Cruz Bronson steht jetzt am Start. Oder ja, genau. Also von da aus, da kommen jetzt einige Räder, die das können. Und ich denke, da wird es auch noch munter weitergehen, weil Mallet jetzt erst so richtig anzulaufen scheint.
Wir hatten da auch schon den Podcast, für alle, die es noch interessiert, zum Enduro-Bike-Test. Da wird auch auf das Mallet-Konzept schon ein bisschen eingegangen oder relativ intensiv sogar, wo auch das Thema High Pivot schon mal angesprochen wurde. Das ist ja auch eine Entwicklung, die eigentlich oder ein technisches Design, was aus dem Downhill-Segment kommt.
Aus dem Downhill-Segment und eigentlich aus der grauen Vergangenheit
okay.
des Mountainbikens. Also High Pivot muss man vielleicht einmal kurz erklären. Auf Deutsch hohes Lager. Es bezeichnet im Prinzip, dass das Hauptlager extrem hoch am Rad sitzt. Das hat man ganz früher bei den ersten Fullies auch relativ häufig gemacht. Das hat einfach den Vorteil, dass die Raderhebungskurve relativ optimal ist, nämlich wunderbar nach hinten vertikal weg. Nee, nicht vertikal, Quatsch, diagonal. Also diagonal nach oben hinten weg. Das heißt, das Hinterrad folgt einem Hindernis so, wie es vorne auch die Gabel macht. Das ist ideal, aber das hat auch dafür gesorgt, dass die ersten Fullies, die sowas hatten, sich halt bergauf wie Schaukelstühle fuhren, weil ein hoher Drehpunkt auch dafür sorgt, dass du bei jedem Pedalieren einfach eine extreme Kraft in den Hinterbau einleitest, die halt dafür sorgt, dass er sich zusammenzieht. Deswegen hat man eigentlich in der ganzen Vergangenheit und gerade natürlich mit Erfindung des Viergelenkers eher versucht, diesen Hauptdrehpunkt so nah wie möglich an die Kettenblätter zu packen. Also eigentlich so tief wie möglich, damit eben, und das ist dann der große Trick vor allem des Viergelenkers, die Kette genau durch diesen Hauptdrehpunkt läuft. Weil das bewirkt dann wiederum, dass sich der Hinterbau beim Pedalieren eben nicht zusammenzieht, sondern dass der stabil bleibt oder im Extremfall, und deswegen hat Horst Leitner dieses kleine Lagerchen da hinten, den Horstling, erfunden, sich sogar ein bisschen auseinanderzieht.
Jesus Maria.
Also klingt ja immer super. Ich meine, also klingt ja extrem spannend. Gibt es das denn auch für, also ist das auch sinnvoll an kürzeren Fehlerwegen oder nur bei langen Fehlerwegen?
Ja, der Trick ist ja jetzt erstmal noch, wie macht man das heute? Man macht das heute mit einer Umlenkrolle. Das heißt, die Kette wird über diesen Drehpunkt geleitet. Also der Drehpunkt ist ziemlich weit oberhalb vom Tretlager, was halt zum Pedalieren total ungünstig wäre und was extrem Pedalrückschlag bedeuten würde. Damit dem aber nicht so ist, hat dieses Rad oder hat so ein Rad mit so einem High-Pivot-System noch ein weiteres kleines Kettenröllchen. Und zwar oberhalb der Kurbel und genau da, wo der Drehpunkt sitzt. Und dann wird nämlich über dieses Kettenröllchen die Kette wieder genau durch den Drehpunkt durchgeführt, was eben das Rad dann auf der einen Seite immer noch super ansprechend macht. Also die Raderhebungskurve ist immer noch ideal nach hinten weg. Auf der anderen Seite aber eben für Antriebsneutralität sorgt. Ob das bei kleineren Federwegen Sinn macht, müssen wir mal abwarten. Wir müssen, um ganz ehrlich zu sein, auch erstmal noch abwarten, ob das jetzt im Enduro-Bereich wirklich Sinn macht. Also es gibt jetzt einige, Norco, Cannondale, also viele Marken oder immer mehr Marken, die das jetzt an ihren neuen Enduros bringen. Und da muss man jetzt mal abwarten, wie sich so Vor- und Nachteile gegeneinander aufwiegen. Also in der Theorie, super, hat aber auch schon in der Theorie natürlich ein paar Nachteile. Es wiegt mehr. Mhm. Noch ein Röllchen mehr bedeutet mehr Gewicht. Es kann mehr kaputt gehen. Es ist mehr dran. Der Wartungsaufwand ist erheblich höher, weil du da ein ziemlich sensibles Kettenröllchen sitzen hast, natürlich. Ein kleines Detail nur. Es gibt kaum Ketten, die so lang sind. Du brauchst Spezialketten. Die Standardkette ist nicht lang genug, weil du ja nochmal da circa 20 Zentimeter Umweg hast.
Nimmst du denn zwei oder wie?
Werden Shimano und Sven darauf reagieren und extra Long-Ketten anbieten. Aber dann kommen wir wieder ganz an den Anfang unseres Podcasts. Die sind gerade natürlich auch froh, wenn sie überhaupt Ketten anbieten. Und von daher muss man da mal abwarten. Aber spannendes System, spannende Entwicklung, die so, glaube ich, auch gar keiner hat kommen sehen. Das gab es jetzt im Downhill-Bereich tatsächlich seit 2-3 Jahren. Jetzt nochmal ganz prominent am Track Session, also am Kult-Downhiller schlechthin für 2021 eingeführt. Aber dass es jetzt so schnell dann in den Enduro-Bereich reinkommt, überrascht ein bisschen, ja.
Dazu möchte ich auch noch sagen, für alle, die den Enduro-Podcast sich jetzt nicht an oder den, die neuen Enduros sich jetzt nicht angehört haben, den Podcast, einfach als kurze Zusammenfassung. Das Fazit von Chris Pauls, Prof und mir war eigentlich, dass die neuen Enduros, auch die eben mit den Mallet-Design und auch mit dem High-Pivot-System, eigentlich für den Otto-Normalverbraucher einen Downhiller ersetzen können und auch absolut bikeparktauglich sind durch dicke, fette Gabeln und entsprechend gute Federungssysteme.
Ja, nicht zuletzt durchs Gewicht. Also wir reden da ja inzwischen von Enduros, die selbst in höherklassigen oder in hochpreisigen Varianten 15, 16 Kilo wiegen.
Ja.
Und da ist man sicherlich dann schon näher am Parkbike manchmal als am Tourenbike.
Gut. Das heißt, wir sind jetzt schon beim langen Federweg angekommen. Gibt es noch irgendwas, was wir bislang übersehen haben oder eher nicht? Dann würde ich fragen, es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Zuhörer klassische Rennradfahrer sind, aber fairerweise würde ich ganz kurz auch einen Mini-Exkurs Richtung Gravel machen. Da es ja auch nach wie vor muskelgetrieben ist und auch so ein bisschen was mit Gelände zu tun hat. Der Trend hält da nach wie vor an. Ist das so, Luki? Vielleicht kannst du das irgendwie mal kurz evaluieren.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen viele Gravelbikes, die auch dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. Was aber sehr interessant ist, wir sind ja hier immer noch im Mountainbike-Podcast. Die Gravelbiker nähern sich doch immer mehr uns an. Und zwar hat SRAM, aber auch Fox, haben tatsächlich eine Federgabel für Gravelbikes vorgestellt, die zwar nur in Anführungsstrichen 30 mm Hub hat, aber ja, es geht jetzt schon, ich sag mal, langsam in die Überschneidung zu einem Hardtail sind durchaus da. Und was auch in dieser Explore-Gruppe von SRAM, so heißt sie, oder so heißen die neuen Gravel-Gruppen mit mehr Bandbreite, vorgestellt wurde, ist eine spezielle Reverb-Sattelstütze, also eine Vario-Sattelstütze, die ja wie so eine kleine Federung drin hat, aber sich auch klassisch als Vario-Sattelstütze benutzen lässt. Sprich, man kann jetzt auch auf Flowtrails mit einem Gravelbike fahren und der werte Kollege André Schmidt hat das auch schon gemacht, wie ich gehört habe. Der durfte diese Gruppe schon ordentlich testen. André, wie war das so dein Eindruck von der ganzen Nummer? Ist es jetzt das neue Mountainbiken, ersetzt es das Hardtail oder wie hat es dir getaugt?
Spannend, ja, es kann tatsächlich auch in diese Richtung gehen. Also wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass vielleicht der ein oder andere, der jetzt wirklich ein leichtes, schnelles, vorwärtsorientiertes Rad sucht, irgendwie vom Fully wieder zum Hardtail wechseln wird. Vielleicht wird er gleich noch einen Schritt weitergehen und zum Gravelbike wechseln. Das, was diese neue RockShox SRAM SIP Gruppe kann, ist schon relativ beeindruckend. Also man hat da ja in der Gabel 30 bis 40 mm Federweg. Das ist natürlich eigentlich jetzt wir haben gerade von Enduros mit 180 mm geredet, das ist natürlich nichts. Die Hälfte davon schluckt noch quasi der Elastomer. Du denkst auch am Anfang, ich habe tatsächlich, als ich das Rad übernommen habe, habe ich erstmal wie blöd Luft in die Gabel reingepumpt, weil ich dachte, die wäre zusammengezackt. War natürlich Quatsch, die hatte einfach Retraction Manual, sie hat halt nur 3 cm. Sie hat vielleicht so 6 oder so, aber nein, sie hat nur 3. Aber das bringt was, das ist faszinierend. Ist natürlich, macht es aus dem Rad jetzt kein Bikepark-Rad und natürlich auch nichts für richtig hartes Gelände, natürlich nicht. Aber auf Schotter und vor allem auch auf so Karrenwegen, auf so ausgewaschenen Wegen ist es echt gut. Also das rüttelt natürlich mehr als an einem Hardtail mit einer 100 mm Gabel. Aber das ist viel, viel besser als mit einer Stargabel.
Und es tut hinterher weniger weh einfach, ne?
Es tut weniger weh, genau. Im Verbund dann mit den mit sehr schluckfreudigen Zip-Laufrädern, die sind auch noch nicht so ganz gut verfügbar gerade. Und vor allem mit der Vario-Stütze. Ich meine, die Vario-Stütze hat ja schon das Mountainbike-Fahren revolutioniert. Und auf ein ganz anderes Level gebracht. Und das merkt man natürlich an so einem Gravelbike, wo man ja dann auch noch irgendwie so ein bisschen eine Sattelüberhöhung drin hat, wo man da unten irgendwo im Unterlenker rumkrabbelt. Das ist natürlich gigantisch, wenn man dann auf einmal den Hintern 3-4 Zentimeter viel mehr hat die ja auch dann nicht, oder ich glaube 5 und 7. Wenn man den Hintern dann ein bisschen weiter runterkriegt, das bringt so viel mehr Sicherheit und macht tatsächlich aus diesen Gravel-Bikes, ja, jetzt mal mit ganz viel Vorsicht gesagt, aber macht so kleine Trailbikes raus. Also man kann da wirklich Trails mitfahren, das macht Spaß und das kommt dann dem klassischen Hardtail-Mountainbike-Fahren schon wieder ein Stückel näher. Natürlich auf einem anderen, irgendwo anders, aber mindestens genauso cool.
Da wir jetzt gerade schon so ein bisschen im Bereich Exkurs sind, füge ich noch was aus dem Zubehör an. Und zwar nämlich da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man auch versteht, warum das Graveln immer noch so angesagt ist. Einfach weil auch der Trend Micro-Adventure immer noch extrem groß ist, zumindest bei den Herstellern. Es gibt gefühlt keinen Zubehörhersteller, der nicht mit einem Set an Bikepacking-Taschen gerade auf den Markt kommt. Und das ist ein Trend, der ja jetzt schon seit 2, 3 Jahren anhält. Es kommen tatsächlich immer mehr. Ich glaube, es lag auch ein bisschen daran, dass die textilverarbeitenden Werke in Südostasien lange Zeit noch geöffnet waren. Die haben jetzt auch zum Teil Probleme mit dem Lockdown hier und da. Aber wir erleben, dass dieser Trend dort weiterläuft und wie gesagt, viele neue Bikepacking-Taschen kommen. Was auch zu sehen ist, ist, dass die Zubehörmarken, also Bekleidungshersteller zum Beispiel, weiterhin immer noch ein bisschen mehr in den Bereich Multisport gehen, dass sie also sagen, wenn ich mir eine Regenjacke kaufe für 300 Euro, dann muss die vom Schnitt her auch nicht nur fürs Radfahren, sondern auch fürs Wandern und Running oder ähnliche Sachen, also Outdoor-Sportarten generell geeignet sein. Das ist auch was nach wie vor anhält. Und großer Trend, muss ich wirklich sagen, der mir eigentlich von jedem Stand entgegengeschlagen ist, Nachhaltigkeit, Recycling, Ökomaterialien etc. Also sowohl im Bereich Bekleidung, sogar im Bereich Helme. Es gibt eigentlich keine Bekleidungs- und Zubehörbranche oder Segment, vor dem das Thema Nachhaltigkeit Halt macht. Vielleicht beim Fahrradcomputern irgendwie nicht. Da sind die Akkus nach wie vor eingeklebt und wenn die dann irgendwann den Geist aufgeben, ist das Gerät auch reif für die Tonne, aber wahrscheinlich dann auch einfach softwareseitig und den Möglichkeiten entsprechend überholt. Aber Nachhaltigkeit wird wirklich groß geschrieben. Erfreulicher Trend, wie ich finde. Und viele Hersteller machen da gar nicht so viel Tamtam drum, wie man eigentlich meinen könnte und wie man es auch tolerieren könnte. Weil ich finde, es ist eine spannende Sache, die den Grünen oder den Sport, Radsport ein bisschen grüner macht. Das ist auf jeden Fall auch wichtige Sache. Manchmal nimmt das auch dann ein bisschen obskure Züge an. Zum Beispiel Shimano hat jetzt eine Baggy aus recycelten Airbags von Autos hergestellt. Sieht super spannend aus, hat dafür einen Eurobike Award bekommen, in knalligen Farben, spannendes Projekt. Ich warte darauf, ein Exemplar zu bekommen und dann sehen wir weiter. Genau. Aber das wäre so aus dem Zubehörbereich der Trend. Und wie gesagt, auch schon in Helmen kommen Recyclingmaterialien oder Recyclingfähige. Das ist ja die eine Sache. Einerseits Sachen, die schon ein Leben hatten, werden einem neuen Zweck zugeführt und andererseits werden Sachen oder werden Materialien so verarbeitet, dass sie umweltschonender hergestellt werden und auch leichter wieder zu recyceln sind. Genau, das wären so die Neuheiten im Bereich Zubehör, ja.
Ja, ich glaube, da gerade im Bereich Nachhaltigkeit wird noch sehr viel passieren und es wäre wahrscheinlich auch wieder, oder da wird mit Sicherheit auch in Bälde mal ein eigener Podcast zu kommen. Die Radindustrie oder Radfahren an und für sich ist natürlich, wie man so schön sagt, grün und immer besser als mit dem Auto zu fahren, aber die Herstellung von allem, was wir da so benutzen, ist natürlich in vielen Teilen alles andere als grün. Also Carbonherstellung, Aluminiumherstellung, Bekleidung. Und da wissen wir aber auch von den Radherstellern und von den Parts-Herstellern, genau wie du es gerade von der Zubehörindustrie gesagt hast, dass da gerade ein Umdenken stattfindet. Man wird Carbon nie grün herstellen können. Das wird nicht funktionieren, vor allem weil Carbon halt einfach nicht wirklich gut recycelbar ist oder eigentlich gar nicht recycelbar ist. Aber es wird Schritte in die Richtung geben, das grüner und besser und nachhaltiger zu machen.
Ja, ich fand es auch total überraschend. Wir hatten ja jetzt jüngst einen Regenjackentest, als ich dann mal nachgeschaut habe, wie viele dieser Jacken haben denn schon ein Siegel, ein Ökosiegel, ein Blue Sign Label oder ähnliches, dass das schon echt viele Hersteller machen. Und das ist ein Trend, der tatsächlich zum Teil gar nicht großartig damit beworben wird, sondern das passiert und scheint sich zu einem echten Standard zu entwickeln, dass solche Produkte nachhaltig produziert sein müssen, um beim Kunden überhaupt noch sozusagen auf Akzeptanz zu stoßen.
Mhm. Ja. Da kann es natürlich auch gerade sein, dass das durch Corona und durch die Schwierigkeiten, die wir am Anfang ja mal ein bisschen diskutiert haben, Lieferschwierigkeiten, geschlossene Fabriken und so weiter, dass das natürlich dadurch auch ein bisschen ins Stocken gerät gerade und dass vielleicht auch deswegen die Hersteller da noch gar nicht so offensiv mit umgehen, weil sie vielleicht die eine Jacke, die sie eigentlich zertifiziert haben, jetzt auf einmal dann doch in einer anderen Fabrik herstellen müssen, weil die eine Fabrik, die quasi das Zertifikat hätte, gerade wieder in einem Lockdown ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen daran liegt oder vielleicht auch an der Verfügbarkeit von Produkten. Vielleicht kriegen die auch gerade ihre Öko-Verpackung nicht her.
Das werden wir dann nochmal in dem, wie gesagt, anderen Podcast ansprechen. Ja gut, ich würde sagen, wenn wir jetzt alle Bike-Kategorien aus dem Bio-Bike-Segment durchdekliniert haben, dann machen wir die Zuhörer schon mal aufmerksam auf den Podcast, der auch folgen wird, und zwar mit den gesamten Neuheiten im E-Bike-Segment. Jeder, der E-Bikes doof findet, muss dann nicht zuhören. Alle, die sie toll finden oder auch sich dafür interessieren, sollten dann unbedingt dabei sein. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn direkt hier auf der Seite Alles ist fahrbar, also Podcast des Mountainbike-Magazins. Folgt uns auf Facebook und Instagram. Nicht vergessen, ihr müsst auch unbedingt unser Heft kaufen. Findet ihr uns am Kiosk, beziehungsweise per Abo könnt ihr uns nach Hause bekommen. Wir sind das orangene Heft und bleibt uns verbunden. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Ciao. Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.